Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm, was Österreichs Ibiza-Affäre aussagt über das Verhältnis zwischen der rechtspopulistischen FPÖ und den Unternehmen im Land. Dazu gleich mehr. Und mit einer Affäre, einer mutmaßlichen Affäre, beginnt auch die Sendung. Die New York Times hat gestern berichtet, dass die US-Tochter der Deutschen Bank Hinweise auf einen Geldwäscheverdacht gegen den US-Präsidenten Donald Trump zurückgehalten habe. Die Frage an den Washington-Korrespondenten Antilo Kössler. Was hat die New York Times herausgefunden und welche Vorwürfe ergeben sich daraus?
Ja, nach den Recherchen der New York Times soll die Deutsche Bank Hinweisen auf den Verdacht von Geldwäsche auf den Konten von Donald Trump und seinem Schwiegersohn Jared Kushner nicht nachgegangen sein. Der Verdacht bezieht sich auf die Jahre 2016 und 2017, auf einen Zeitraum also, als Trump bereits Präsident war und seinen Schwiegersohn als Berater ins Weiße Haus geholt hat. Geldwäsche-Experten hätten Alarm geschlagen, berichtet die New York Times, nachdem das Computersystem verdächtige Bewegungen ausgemacht hätte. Vom Konto der Immobilienfirma Jared Kushners soll zum Beispiel Geld nach Russland transferiert worden sein. Das heißt, es hätten, Frau Becker, tatsächlich Geschäfte mit Russland stattgefunden, ein Tatbestand, den sowohl Trump wie Jared Kushner stets abgestritten hatte. Die New York Times schreibt, dass Führungskräfte der Bank es abgelehnt hätten, die Hinweise an die US-Finanzaufsicht weiterzugeben, angeblich um die Geschäftsbeziehungen mit Trump nicht zu gefährden. Aus dem Bericht ergeben sich also zwei Vorwürfe, einer in Richtung Trump und Kushner, verdächtige Geldbewegungen, die womöglich, man muss das in aller Vorsicht sagen, mit Blick auf den Vorwurf der Geldwäsche relevant gewesen sein könnten, und ein Vorwurf in Richtung Deutsche Bank, die den Hinweisen angeblich nicht nachgegangen ist.
Und worauf stützt sich die New York Times?
Ja, das ist interessant. Der Bericht stützt sich vor allem auf eine Expertin für Geldwäsche, die bei der Deutschen Bank tätig war. Sie äußert sich nicht anonym. Zum ersten Mal gibt es in dieser Affäre Name, Anschrift und Gesicht eines Zeugen. Sie heißt Tammy McFadden, lässt sich nicht nur bereitwillig zitieren, sondern ist auch im Bild zu sehen. Und sie erhebt den Vorwurf, die Deutsche Bank sei stets lax mit Geldwäschevorschriften umgegangen. Tatsächlich hat die Deutsche Bank, wir wissen es, für einen Geldwäscheskandal mit russischen Oligarchen mit millionenschweren Strafen bluten müssen. Tammy McFadden sagt, sie sei von der Deutschen Bank im vergangenen Jahr entlassen worden, nachdem sie in ihrer Funktion als Geldwäschekontrolleurin mehrfach auf die Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen gedrängt hatte. Der New York Times-Autor David Enrich verweist zudem auf Quellen ehemaliger Mitarbeiter der Deutschen Bank, die namentlich nicht genannt werden wollen. Aber das scheint mir eine neue Entwicklung zu sein, Frau Becker, dass ehemalige Mitarbeiter jetzt tatsächlich bereit sind, auszusagen. Und jetzt scheint es erstmals Zeugen zu geben.
Gibt es denn Reaktionen von Seiten der Bank? Gibt es welche von Seiten Trumps? Ja, via Twitter, wie üblich.
Sowohl als auch. Die Deutsche Bank hat in Frankfurt alle Vorwürfe zurückgewiesen. Man habe in den letzten Jahren das Personal für die Bekämpfung von Finanzkriminalität aufgestockt, die Kontrollen verbessert, die Einhaltung der Gesetze zur Geldwäsche sehr ernst genommen. Der Vorwurf, dass Bankmitarbeiter, die auf laxen Umgang mit Geldwäschevorschriften hingewiesen hätten, gefeuert wurden, weist die Bank zurück als kategorisch falsch. Und die zweite Reaktion kommt von Donald Trump, der in mehreren Tweets die New York Times beschuldigt hat, Fake News zu liefern. Das ist nicht neu. Aber interessant ist, dass er sich rhetorisch selbst fragt, ob sein vieles Geld wohl von Russen gestammt habe, und er gibt die Antwort, nein, ich habe große Geschäfte aufgezogen, ich brauchte ihr Geld nicht und kein Geld von Banken. Und dann lobt er die Deutsche Bank noch als hochprofessionell und als gut. Man weiß, dass die Deutsche Bank Trump noch mit Krediten beliefert hat, als alle amerikanischen Banken ihm bereits jegliches Geld verweigert haben. Die Deutsche Bank gab selbst dann noch Kredit, nachdem er die Deutsche Bank verklagt hatte und Kredite nicht bedienen wollte.
Wer steht denn jetzt hinter der Recherche? Sprich, wer möchte genaueres über Trumps Finanzen und über die Kredite der Deutschen Bank wissen?
Recherchiert wird von mehreren Seiten, nicht nur auf Seiten der Medien, besonders der New York Times, die ein ganzes Team auf die Deutsche Bank abgestellt hat. Die Staatsanwaltschaft von New York hat Finanzen Trumps im Visier und hat Akten der Deutschen Bank unter Strafandrohung angefordert. Donald Trump hat dagegen Rechtsmittel eingelegt, er hat Klage eingereicht. Und das Repräsentantenhaus möchte genaueres wissen und hat die Deutsche Bank ebenfalls unter Strafandrohung aufgefordert, Kreditunterlagen einzureichen. Es geht um den Verdacht der Demokraten, dass für die jüngsten Kredite für Donald Trump in Höhe von 130 Millionen Dollar russische Hintermänner gebürgt haben könnten. Das wäre in der Tat ein Vorwurf, der Donald Trump gefährlich werden könnte. Dann wäre der Präsident von russischen Geldgebern abhängig. Aber auch für die Deutsche Bank ist das alles unangenehm. Sie ist im Zusammenhang mit der Russland-Connection unverhofft zu einem zentralen Zeugen geworden, der möglicherweise, das muss man immer wieder betonen, das politische Schicksal Donald Trumps mit entscheiden kann. Es werden sich also für die Hauptversammlung am Donnerstag ziemlich viele Fragen ergeben.
Aus Washington war das Thilo Kößler. Vielen Dank. Und im Dunstkreis der Politik des US-Präsidenten bleiben wir. Google, dessen Betriebssystem auf Huawei-Handys läuft, stoppt die technische Unterstützung von Huawei-Nutzern. Das geht von Updates bis zum Zugang zu Google-Apps. Das geschah, nachdem die USA Exportbeschränkungen für das Geschäft mit Huawei verhängt haben. Und dabei bleibt es nicht. Die Maßnahme zieht Kreise durch die gesamte Tech-Branche und damit über Ländergrenzen hinweg. Sie erreicht auch München, dort den Chiphersteller Infineon. Das sind jetzt Dominosteine, die in der Tech-Welt fallen. Michael Watzke dazu.
Neulich bei der Quartalspressekonferenz von Infineon ließ der Chef des Halbleiterkonzerns Dr. Reinhard Ploss quasi nebenbei einen bemerkenswerten Satz fallen.
Das politische Umfeld birgt derzeit viele Unwägbarkeiten.
Wie recht Ploss damit hat, zeigte sich heute, nur ein paar Tage später. Infineons Aktienkurs sackte um 5% ab, weil der Handelskrieg zwischen den USA und China eskaliert. Es geht längst nicht mehr nur um Strafzölle. Die USA haben China und damit auch dessen IT-Konzern Huawei auf eine schwarze Liste gesetzt. Das macht es US-Firmen schwer, mit dem chinesischen Netzwerkausrüster und Handyproduzenten weiter Handel zu treiben. Die Agentur Bloomberg berichtet, US-Chip-Konzerne wie Intel, Qualcomm, Xilinx und Broadcom wollten derzeit keine Geschäfte mehr mit Huawei machen. Und Reuters sieht sogar den Internetgiganten Google involviert. Nutzer von Huawei-Smartphones bekämen keine Android-Updates mehr. Daher könnten künftige Handymodelle des chinesischen Marktführers nicht mehr auf beliebte Apps wie YouTube, den Browser Google Chrome oder das E-Mail-Programm Gmail zugreifen. Huawei bestreitet das. Man werde auch weiterhin Dienstleistungen für das Google-Betriebssystem Android bereitstellen, sagte ein Firmensprecher. Huawei habe einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung von Android auf der ganzen Welt geleistet. Aber was hat Infineon damit zu tun? Dessen Chef Reinhard Ploss hatte noch vor ein paar Tagen gesagt.
Also unsere Situation in der Wirtschaftsdisput zwischen Amerika und China. Einmal sind unsere direkten Importe von Halbleitern nach USA aus China heraus sehr niedrig. Die Zölle sind für uns auf die direkten Produkte moderat.
Heute dann wies ein Infineon-Sprecher einen Bericht der japanischen Wirtschaftszeitung Nikkei zurück. Das Blatt hatte berichtet, Infineon habe seine Lieferungen an Huawei vorläufig eingestellt. Laut Infineon eine Falschmeldung. Gleichwohl ist Infineon-Chef Ploss beunruhigt.
Ich fürchte, dass dieser jetzige Schritt mit einer weiteren Erhöhung von den Zöllen durchaus sich negativ auf die Gesamtwirtschaftsentwicklung global auswirken wird.
Das gilt besonders für die Chipindustrie, deren weltweite Vernetzung höher ist als die anderer Branchen. Der IT-Verband Bitkom warnt angesichts der sich verschärfenden Handelskonflikte vor Schäden für die ganze Digitalwirtschaft. Politik und Wirtschaft sollten alles dafür tun, dass aus diesem Feuer kein Flächenbrand wird, erklärte Bitkom-Präsident Achim Berg heute. Ein solcher Brand könne die gesamte Tech-Welt erfassen. Gerade die digitale Wirtschaft lebe vom internationalen Austausch, so der Bitkom-Präsident. Keine Region und kein Unternehmen der Welt können auf dieses weltweite digitale Ökosystem verzichten. Werden kritische Bauteile oder Softwaremodule nicht mehr geliefert, kann dies einen kompletten Produktions- oder Wartungsprozess zum Erliegen bringen. Unternehmen könnten existenziell gefährdet werden. Im Extremfall könnten ganze Volkswirtschaften ins Straucheln geraten. Bisher allerdings scheint zumindest Infineon dagegen immun zu sein. Der Quartalsbericht des bayerischen Halbleiterkonzerns fiel neulich deutlich besser aus als erwartet.
Michael Watzke war das. Der US-Autobauer Ford hat Stellenabbau bereits angekündigt. Bislang lag der Fokus aber auf Europa. Nun stellt sich heraus, auch die Verwaltung in den USA ist betroffen. Martin Ganselmeier dazu.
Ford wird bis zum August insgesamt 7.000 Stellen in Verwaltung und Management abbauen, davon 2.300 in den USA. Ford spart dadurch $600 Millionen pro Jahr, Mittel, die der Autokonzern in Zukunftstechnologien stecken will. In einer Mitteilung an seine Beschäftigten betonte Ford-Chef Jim Hackett, es würden vor allem Hierarchien und Bürokratie abgebaut. Künftig sind Manager und Führungskräfte bei Ford für mehr Beschäftigte als bisher verantwortlich. Wörtlich schrieb der Ford-Chef: Um im Wettbewerb um Zukunftstechnologien erfolgreich zu sein, müssen wir Bürokratie abbauen, Managern mehr Verantwortung geben, Entscheidungsprozesse beschleunigen und Kosten senken. Die meisten der Stellen, die in den USA gestrichen werden, befinden sich in der Konzernzentrale in Dearborn im Bundesstaat Michigan. Im November hatte bereits General Motors angekündigt, 14.000 Stellen zu streichen und 5 Autowerke zu schließen. Daraufhin hatte US-Präsident Trump den Konzernverantwortlichen heftige Vorwürfe gemacht. Trump hatte bei der letzten Präsidentschaftswahl im Bundesstaat Michigan gewonnen und der Industrie eine Renaissance versprochen.
Martin Ganselmeier war das. Bayer, Böhringer und Merck, das sind die drei verbliebenen großen deutschen Pharmaunternehmen. Es gab mal mehr und es gab auch mal Zeiten, da bezeichnete man Deutschland als Apotheke der Welt. Das ist lang vorbei. Gerade Bayer, der größte der drei, ist nach dem Monsanto-Kauf akut bedroht, sich das eigene Grab geschaufelt zu haben. Aber eine Studie der Beratungsgesellschaft EY sieht dann doch noch einiges Positive bei den deutschen Pharmakonzernen im weltweiten Vergleich. Brigitte Scholtes dazu.
Die globale Pharmaindustrie ist im vergangenen Jahr gemessen am Umsatz nur leicht gewachsen, um knapp 1%, nämlich auf fast 461 Milliarden Euro. Doch schaut man näher hin, dann erkennt man große Unterschiede. Auf den ersten 10 Plätzen liegen 7 Konzerne aus den USA, mit Pfizer als unangefochtene Nummer 1, und 3 aus der Schweiz, nämlich Roche, Novartis und Sanofi. Der Rest Europas fällt ab. Aus Deutschland, einst Apotheke der Welt genannt, schaffen es nur 3 unter die ersten 22. Bayer auf Platz 14, Böhringer Ingelheim auf Platz 18, die Darmstädter Merck auf Platz 22. Das zeigt eine Studie der Beratungsgesellschaft EY. Dennoch sieht Jürgen Peukert, Partner von EY, den Pharmastandort Deutschland nicht gefährdet.
Wir sehen ja auch die Pipeline, die sich ausrichtet, und die Forschungsstrategien, die sich ausrichten, an Therapiefeldern, die sehr, sehr interessant sind. Also insofern würde ich das nicht von vornherein als ein Feld sehen, das aufgegeben werden muss. Im Gegenteil. Deutschland steht immer noch weltweit für ein extremes Qualitätsbewusstsein.
Die deutschen Firmen investieren stark in Forschung und Entwicklung. Gemessen am Umsatz liegt Merck da mit 27% Anteil sogar auf Platz 2, Böhringer Ingelheim auf Platz 8. Diese Investitionen dürften sich in einigen Jahren auszahlen. Auf die aktuellen Probleme von Bayer nach der Übernahme des Agrarchemiekonzerns Monsanto geht die Studie nicht ein. Im Pharmabereich hat das Unternehmen einige Blockbuster. Das sind Mittel, die mehr als 1 Milliarde Umsatz im Jahr einbringen. Doch die dürfte es künftig in der Pharmabranche in dieser Form nicht mehr unbedingt geben, sagt EY-Partner Peukert.
In der Vergangenheit war das auch ein Medikament in der Regel, das eine sehr große Population an Patienten erreicht hat. Mit neuen Therapieformen ändert sich das, auch in Bezug auf kurative, also nicht nur chronische Erkrankungen bestmöglichst zu behandeln, sondern tatsächlich auch Krankheiten zu heilen. Und insofern verändern sich da die Wertmaßstäbe auf der einen Seite, diejenigen, die an dem Prozess beteiligt sind, also an dem Wertschöpfungsprozess, der auch damit verbunden ist.
Durch die Genforschung sollen die Medikamente personalisiert werden. Das erfordert eine höhere Digitalisierung. Darin ist China führend. Auch wenn die chinesischen Unternehmen in der Branche weltweit lange keine große Rolle spielten, so dürfte sich das nun ändern, glaubt Jürgen Peukert von EY.
China ist auch sehr, sehr stark digital unterwegs in Bezug auf Konsumentenverhalten. Das bedeutet, es gibt da auch keine Einschränkungen, sondern eher sogar einen Trend, den wir sehen, dass China sich einig ist, hier entsprechende Breakthroughs zu entwickeln, die bei uns unter Umständen länger brauchen würden, weil wir viel mehr Diskussionen haben um bestimmte Geschäftsmodelle, die es in China in der Form nach meiner Kenntnis nicht gibt.
Die Pharmabranche wird sich also stark verändern und künftig in mehr Bereiche des Lebens eingreifen. Den neuen Trends gegenüber seien auch deutsche Unternehmen aufgeschlossen und so schlecht dann doch nicht aufgestellt, meinen die EY-Experten.
Brigitte Scholtes war das. Und Themenwechsel. Österreichs Ibiza-Affäre. Um ein Video, in dem Heinz-Christian Strache, wie schreibt die Kronenzeitung, der damals noch nicht und jetzt nicht mehr Vizekanzler, einer vermeintlichen Geldgeberin Avancen gemacht hat. Gegen Wahlkampfhilfe wollte er geschäftliche Hilfe anbieten. Im Zentrum dabei die österreichische Baufirma Strabag. Wie steht's um die Verbindung zwischen Österreichs Wirtschaft und der populistischen FPÖ, der Strache-Partei? Darüber möchte ich mit meinem österreichischen Kollegen Alexander Musik sprechen. Hallo.
Hallo, Frau Becker.
Herr Musik, Heinz-Christian Strache hat ja ganz gezielt in diesem Video gesagt, wenn er russische Hilfe bekomme, dann bekomme die Strabag keine Aufträge mehr, Klammer auf, die gingen dann an die vermeintliche Gönnerin. Der Strabag-Eigentümer hat sich mittlerweile geäußert, Hans-Peter Haselsteiner heißt er. Wir erreichen Sie gerade am Bahnhof, deshalb die Geräuschkulisse.
Ja, die Verbindung ist etwas schlecht, aber
ja,
ich höre Sie jetzt
auch wieder ganz gut. Wenn Sie uns gerade sagen können, Hans-Peter Haselsteiner hat sich geäußert, in welcher Form?
Nun, er hat gesagt, dass er alle entgangenen Aufträge des letzten Jahres sorgfältig prüfen lassen will. Und er hat hinzugefügt, dass die Aufträge von der die Strabag versucht hat zu bekommen, natürlich dank der robusten Auftragsvergabe im österreichischen Recht wohl nicht sozusagen entgangen sein dürfen, wohl aber die bei der Westbahn, er ist ja auch Miteigentümer der Westbahn, also des privaten Eisenbahnunternehmens in Österreich, und da könnte es sein, dass es Unregelmäßigkeiten gekommen ist, da ja der Verkehrsminister Norbert Hofer selber ein SPÖ-Mann ist.
Es hat sich ja herausgestellt im Zuge der ganzen Ibiza-Video-Affäre, dass der Strabag-Eigentümer Haselsteiner kein Freund der rechtspopulistischen FPÖ zu sein scheint. Deshalb die Frage an Sie, wie überhaupt ist in Österreich das Verhältnis zwischen rechtspopulistischen Kräften und der Wirtschaft?
Das Liberale Forum unterstützt, jetzt unterstützt er die österreichische Partei, die NEOS, und hat auch immer gegen die FPÖ Stimmung gemacht. Und jetzt ist es eben so, dass er in die Offensive geht und sagt, er müsse alle er müsse prüfen, was da gegen ihn im Schilde geführt wurde, möglicherweise.
Steht Haselsteiner mit dieser Einstellung denn alleine oder ist es eine relativ verbreitete Einstellung unter österreichischen Unternehmern, sich von der FPÖ zu distanzieren?
Es ist so, dass die FPÖ ja immer so tut, als wäre sie die Partei der kleinen Leute, aber in Wirklichkeit durchaus sehr nahe bei der Industrie und der Großindustrie steht. Bestes Beispiel ist die versuchte Verkürzung des Genehmigungsverfahrens bei Großprojekten wie zum Beispiel der neuen geplanten dritten Startbahn für den Flughafen Wien, wo gesagt wird, es muss dieses Verfahren verkürzt werden. Wir wollen nicht immer durch Umweltgutachten jahrelange Verzögerungen. Wir wollen bauen, und da ist die FPÖ als bestes Beispiel zu sehen, wie sie eben mit der Industrie mehr verbandelt ist als mit den kleinen Leuten, wo sie immer meint, der beste Freund der kleinen Leute zu sein. Und das auch vielfach geglaubt wird von den Wählern.
In Deutschland ist es ja so, im Moment zumindest noch, dass der AfD gegenüber zumindest nach außen hin von Unternehmer- und Wirtschaftsverbänden wenig Sympathie entgegengebracht wird. Die FPÖ ist natürlich an der Macht, da ist die Situation, oder an der Macht gewesen, da ist die Situation eine andere. Berührungsängste, wie wir sie in Deutschland haben, gibt es dann aber in Österreich nicht zwischen FPÖ und Wirtschaft, oder?
Es scheint mir, wir müssen auf jeden Fall jetzt sagen, dass es ein kleines Land ist. Und dass da zu Berührungsängsten eigentlich oft wenig Platz bleibt. Man muss sich berühren und früher oder später wird man sich auch berühren. Und ich denke, dass es da, man kennt sich, man schätzt sich oder man hasst sich, aber man berührt sich dann doch früher oder später. Und deswegen wird es da für Abgrenzung da oft wenig Raum.
Nun wäre es ja völlig falsch, aus deutscher Warte den Eindruck zu erwecken, es gäbe hier keine Probleme mit allzu großer Nähe zwischen Politik und Unternehmen. Aber wie sehr wird das Thema in Österreich debattiert, also das Thema Filzabhängigkeiten, Geschäftemacherei? Ist das ein Thema?
Das ist immer ein Thema, das ist ein großes Thema. Und ich denke, dass jetzt natürlich wieder einmal ein Aufwallen dieses Themas zu beobachten ist. Aber die großen Skandale reißen nicht ab. Und seit ich denken kann, kann man die Skandale kaum zählen, die in Österreich früher oder später ans Tageslicht kommen. Und ob jetzt wieder was bei möglichen entgangenen Aufträgen ans Tageslicht kommt, wird sich zeigen.
Alexander Musik war das. Journalist und Autor in Österreich. Wir haben Sie am Bahnhof zwischen abfahrenden und ankommenden Zügen erreicht. Ich danke Ihnen sehr.
Danke.
Viertes Quartal beim Billigflieger Ryanair, der weiter auf wirtschaftlichen Sinkkurs geht, obwohl das Angebot ja von Europas größter Billig-Airline weiter ausgebaut wird, sind die Iren relativ zurückhaltend mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr 2019-2020. Im vergangenen Jahr musste Ryanair einen Gewinneinbruch verkraften. Grund dafür waren neben gesunkenen Ticketpreisen, höheren Ölpreisen und Personalkosten eben auch Anlaufverluste bei einer neu übernommenen Airline. Inke Köhler berichtet.
Der Gewinn des Billigfluganbieters sinkt im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Drittel auf 1 Milliarde Euro. Ein großer Verlust nach einem Rekordjahr. Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. März letzten Jahres endete, hatte Ryanair noch einen Rekordgewinn von 1,45 Milliarden Euro eingefahren und damit die vierte Gewinnsteigerung in Folge gefeiert. Im Geschäftsjahr 2019 sind es nur noch 1,02 Milliarden Euro und damit noch weniger, als Ryanair-Chef Michael O'Leary befürchtet hatte. Ein Grund für den Gewinneinbruch ist der harte Konkurrenzkampf unter den Billig-Airlines. Auch Ryanair hat deshalb die Ticketpreise senken müssen. Finanzvorstand Neil Sorahan:
Die Preisgestaltung bleibt schwach in Europa wegen der Überkapazitäten. Insofern konnten sich unsere Kunden über einen durchschnittlichen Ticketpreis von 37 Euro freuen. Das sind 6% weniger als im letzten Jahr.
Außerdem haben gestiegene Treibstoff- und Personalkosten den Gewinn gedrückt. An den Börsen sagte die Ryanair-Aktie nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen erst einmal ab, zwischenzeitlich um bis zu 7%. Und wie sind die Aussichten? Für das laufende Geschäftsjahr zeigt sich Ryanair wenig optimistisch, denn der Preiskampf geht weiter. Außerdem sorgt der Brexit nach wie vor für Unsicherheit. Und die Effizienzsteigerungen, die Ryanair durch den Einsatz von Boeing-Maschinen des Typs 737 MAX erzielen wollte, gibt es erst einmal nicht, denn die Auslieferung der Maschinen verzögert sich. Während sich Passagiere über immer günstigere Tickets freuen können, warnen Experten vor den mittelfristigen Folgen. Wenn schon Ryanair, der ein großer unter den Billigfliegern ist, mit den Umständen zu kämpfen hat, dann gelte das für kleinere Anbieter noch viel mehr. Das Risiko von Pleiten steigt. Und die bedeuten in der Regel auch Unannehmlichkeiten für die Passagiere.
Inke Köhler war das. Ryanair, nehmen wir die Fluglinie mit in den Frankfurter Börsensalz. So, Claudia Werle, was gab es an Kursreaktionen?
Ja, es verwundert nicht wenig. Eben ist ja schon angesprochen worden, Ryanair-Aktien sind im Minus. Lufthansa-Papiere werden gleich mitverkauft. Ich denke mal, das hat mehrere Gründe. Zum einen hat die Fluggesellschaft ja mit ganz ähnlichen Problemen zu kämpfen wie Ryanair auch. Also die harte Konkurrenz, die niedrigen Ticketpreise, das teure Öl, das wiederum bedeutet, dass die Airliner mehr Geld für Flugbenzin ausgeben müssen. Bei der Lufthansa kommt noch was anderes hinzu. Die Fluggesellschaft ist seit geraumer Zeit dabei, sich neu aufzustellen. Jetzt werden neue Unternehmensteile auf den Prüfstand gestellt. Es geht um die Skychefs, also die Caterer-Tochter. Dabei spielt es auch keine Rolle, dass diese Tochter zuletzt recht gute Bilanzzahlen vorgelegt hat. Aktien der Lufthansa jedenfalls 2% im Minus.
Deutlich im Minus sind auch die Aktien der Deutschen Bank. Und das hat zu tun mit unserem Thema vom Start der Sendung. Die New York Times hat gegen die US-Tochter der Deutschen Bank deutliche Vorwürfe erhoben. Da geht es um Hinweise, die nicht weitergegeben worden sein sollen, betreffend Geldwäschevorwürfen, die an den US-Präsidenten gerichtet werden. Also ein ziemlich starker Tobak und der Kurs hat auch deutlich reagiert.
Ja, Deutsche Bankaktien teilweise so billig gehandelt wie noch nie, etwas mehr als 6,60 Euro. Das hängt natürlich damit zusammen. Ich denke, man muss aber auch sehen, dass die Schweizer Großbank UBS sich in einer aktuellen Studie recht kritisch zur Deutschen Bank geäußert hat. Der Gegenwind für das größte deutsche Kreditinstitut halte an, so heißt es da. Strategische Optionen gäbe es nur in begrenztem Maße. Vor diesem Hintergrund dürfte interessant werden, wie die Hauptversammlung in dieser Woche ablaufen wird. Aktien der Deutschen Bank aktuell bei 6,61 Euro. Commerzbankpapiere werden gleich mitverkauft.
Und der Tag als Ganzes?
Die Pessimisten haben zu Wochenbeginn die Oberhand behalten. Da ist nicht nur das Debakel um die Deutsche Bank. Präsident Trump macht auch wieder von sich reden. Da geht es um die Sanktionen gegen den Smartphone-Hersteller Huawei, das zieht Kreise. Wir haben den Iran-Konflikt, die Europawahlen stehen vor der Tür und damit verbunden natürlich die Sorge, dass europakritische Parteien starken Zulauf bekommen könnten. Das könnte nämlich bedeuten, dass nationale Interessen mehr in den Fokus rücken. Innerhalb der EU dürfte es schwieriger werden, sich zu einigen. Und das alles vor dem Hintergrund, dass die USA und China ja im Moment dabei sind, ihre Machtverhältnisse neu auszutarieren. Die Anleger haben jedenfalls Papiere in großem Stile verkauft. Der DAX 1,7% im Minus, fällt auf 12.025 Punkte.
Bann gegen Huawei, das Stichwort haben Sie genannt und das wirbelt die Tech-Welt deutlich durcheinander. Wir haben darüber berichtet.
Ja, das ist richtig. Infineon beispielsweise hat zumindest einen kleinen Teil des Geschäftes. Da haben sie auch gesagt, nein, da machen wir jetzt erstmal nicht mit. Man muss das alles vor dem Hintergrund sehen, dass Infineon ja weltweit Kunden beliefert. Ansonsten, die Aktien 5,2% im Minus. ThyssenKrupp möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen. Der Aufsichtsrat macht sich Gedanken über den geplanten Strategiewechsel nach dem überraschenden Aus für die Stahlfusion. Die Aktien von ThyssenKrupp 3% tief. Das Minus von Fresenius muss man so ein bisschen mit Vorsicht betrachten, denn die Aktien werden heute ex-Dividende gehandelt. Deutlich im Plus die Papiere von Wirecard, da gibt es eine Kaufempfehlung, die Aktien 2% höher.
Und dann gucken Sie auf den Kurs des Euro zum Wochenstart.
Der Euro wird aktuell mit einem Dollar 11,71 gehandelt. Die öffentlichen Anleihen verbilligen sich bis 96 Cent. Die Umlaufrendite von minus 0,17 auf minus 0,15% gestiegen. Und die Fein unser Gold aktuell 1.277,52 $.
Claudia Wehrle war das mit dem Börsenbericht und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Mascha Drost. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.